Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast. Hier dreht sich alles um psychische Gesundheit und gemeinsame Entwicklung in deiner Familie. Ich bin Alexandra Keiling, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin für Eltern und Kinder. Ich arbeite in eigener Praxis zwischen Düsseldorf und Köln und ortsunabhängig online. Schön, dass du da bist.
Heute habe ich euch wieder jemanden mitgebracht. Ich freue mich ja immer, wenn ich nicht alleine hier bin, sondern mich mit wem anders unterhalten kann. Das ist heute die Anna Hofer. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Alexandra, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Anna hat ein Buch geschrieben, Mein fabelhaftes Einzelkind. Und das wird heute Thema der Folge sein. Also wir sprechen heute über Einzelkinder. Und beschreib doch einfach nochmal so ein bisschen, was du noch machst, außer Bücher schreiben.
Ja, sehr gerne. Also ich arbeite seit über 10 Jahren in der Familienberatung. Ich habe als Stillberaterin angefangen, quasi noch in der Stillzeit meines eigenen Kindes. Das ist ja die Berufshistorie vieler StillberaterInnen, die in dieses Metier kommen. Und habe mich dann sukzessive da weiterentwickelt, weiter ausgebildet, um dann wirklich tatsächlich auch mehr Familienthemen sozusagen noch zu bedienen. Und wie gesagt, das mache ich jetzt seit über 10 Jahren, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, und fühle mich da wirklich sehr, sehr, sehr privilegiert, das tun zu dürfen. Und über diese ganzen Kontakte, Freundschaften hat sich dann tatsächlich ein paralleles Autorinnenleben aufgetan. 2022 habe ich zusammen mit meiner Freundin und Kollegin Karin Bergstermann das Buch Bei meinem Kind mache ich das anders geschrieben. Da ging es thematisch um Generationenkonflikte im Kontext von Erziehung. Also, ne, wenn die Großeltern so ganz anders ticken als man selbst und den ganz, ganz furchtbaren Satz verlauten lassen, das hat dir doch auch nicht geschadet, wenn wir sozusagen versuchen, unseren Erziehungsstil auch ein Stück weit in die Familie zu bringen und da um Toleranz werben. Und da geht es sozusagen in diesem Buch darum, dass man da Brücken schlägt, damit es eben nicht zu starken Konflikten kommt. Genau, die die Familie sozusagen belasten. Das war mein erstes Buch, zu dem ich wirklich gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kinde. So hätte ich mir nicht träumen lassen, weil ich das persönlich nie auf meiner Agenda hatte. Und das Thema Einzelkind beschäftigt mich eigentlich schon die ganze Zeit. Ich bin ein Einzelkind. Ich bin Einzelkindmutter, freiwillig. Das muss man ja immer dazu sagen, weil das glaubt einem ja irgendwie keiner. Ich habe mich in der Ratgeberlandschaft irgendwie nie so richtig abgeholt gefühlt. Also später, also wenn es um allgemeine Sachen geht, wie löse ich Konflikte mit meinem Kind, ja, Kommunikation auf Augenhöhe. Da gibt es ja auch ein großes, großes, schönes Portfolio an Büchern, die alle Eltern sozusagen abholen. Aber im Segment Einzelkinder gibt es nichts. Kein Elternratgeber, der sozusagen jetzt in die heutige Zeit sozusagen passt. Alle Bücher, die zu diesem Thema erschienen sind, sind tatsächlich schon etwas in die Jahre gekommen. Und dann habe ich einfach
viele Bücher.
Viele Bücher, genau richtig. Und es sind gar nicht so viele in der Masse. Also wenn man zum Beispiel so das Thema, ne, Geschwister oder auch Patchwork oder auch alles aus der LGBTQ-Ecke, das ist alles weitaus breiter gefächert als jetzt dieses Thema. Da gibt es tatsächlich jetzt aktuell nur mich, muss man jetzt einfach so sagen, und mein Buch. Und genau, und ich habe im Kösel Verlag Menschen gefunden, die an diese Buchidee geglaubt haben und mich darin unterstützt haben und weiterhin unterstützen, dieses Buch zu schreiben und dieses Buch in die Welt zu bringen. Und das freut mich einfach wahnsinnig.
Total schön. Ja, danke für deine Vorstellung. Und auch von deinem ersten Buch, das habe ich auch gelesen. Und es ist halt einfach auch so, so wichtig, ne? So dieses, das ist ja so ein Thema, was irgendwie auch ein bisschen so ein Klassiker ist, ne? So, die Großeltern sagen, aber mach doch mal so und wir haben so und ja. Deswegen auch wahnsinnig wichtig. Und ja, Thema Einzelkind auch sehr, sehr spannend. Ich erlebe es in meiner Arbeit halt auch ganz viel. Also bei mir ist es halt eher so das Thema, das ist dann eher so Einzelkind-Fragezeichen. Also zu mir kommen dann so ganz viele Eltern, wo es halt dann so die Frage ist, ne, vielleicht irgendwie ein Elternteil möchte gerne noch ein Kind, das andere möchte aber nicht. Und was machen wir denn jetzt? Und wie kriegen wir das denn jetzt hin? Und so, also das ist ja auch immer sehr herausfordernd, aber das dann immer eher noch so Einzelkind-Fragezeichen. Ja. Aber grundsätzlich, ich weiß gar nicht, wie ist das denn? Ich weiß nicht, hast du das im Kopf? Wie viel Einzelkindfamilien gibt es denn so? Also
Also,
weißt du das prozentual zufällig? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich frage hier
nö,
gerade
doch,
Sachen.
doch. Also, ne, also die Statistik, die sagt, jedes vierte Kind wächst als Einzelkind auf. So,
Ja, okay.
diese Zahl ist sehr stabil, mit immer wieder einem leichten Trend sozusagen nach oben. Es ist auch sehr abhängig von der Region, in der die Menschen leben. Und in den Statistiken sind natürlich auch Kinder allen Alters drin. Also das heißt, wenn da ein Kind mit 2 oder 3 ist, das noch als Einzelkind gewertet wird, heißt das nicht, dass das in 1 oder 2 Jahren dann sozusagen immer noch in diesem Bereich fällt, weil eine Statistik ist ja wirklich immer nur eine Momentaufnahme, ne? So, in der die Zahl erhoben wird. Aber sie ist halt sehr konstant und es ist halt wirklich nach Familien mit 2 Kindern ist es die zweitgrößte Familienkonstellation in Summe. So, danach kommen Familien mit 3, 4 und dann wird es ja wirklich, ne, prozentual wird es natürlich immer geringer. Ja, und es gab, wie gesagt, dort nie irgendwie ein Ratgeber, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, der diese Familienkonstellation, diese Alltagsrealität sozusagen abgebildet und gespiegelt hat. Und ich glaube, das führt tatsächlich auch nochmal bei Eltern mit einem Kind dazu, dass sie sich auch nicht gesehen fühlen und auch nicht wertig fühlen in ihrem Familienbild, das sie sozusagen haben. Und das ist auch etwas, das ich in meiner Community auch zwischendurch immer wieder gespiegelt bekomme. Dieses, das kann ja noch nicht komplett sein. Das ist ja nur im Begriff, eine Familie zu werden. Und das finde ich sehr, sehr schade, total schade, weil es so dieses Bild von Unvollkommenheit mit sich trägt. Und genau, das ist wirklich schwierig. Auch zu erklären, warum, also was heißt schwierig zu erklären, aber es ist schwierig nachzuvollziehen, warum das sozusagen so negativ geframed wird. Und dafür habe ich dann eben auch dieses Buch geschrieben, um diesen Menschen einfach auch und diesen Familien ein Stück weit auch in der Ratgeberliteratur ihren Platz zu geben und zu zeigen, ihr gehört genauso hier rein mit euren ganz individuellen Gedanken und auch Herausforderungen, wie Eltern mit 2 Kindern, mit Patchwork und allen anderen Lebensrealitäten.
Ja, absolut. Das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, wenn Paare noch kein Kind haben und dann auch immer so diese Frage kommt, so ne, ach, wann ist es denn? Und wollt ihr nicht mal? Und langsam müsstet ihr doch mal. Und
Richtig.
so ist es dann quasi, so stelle ich mir jetzt auch so ein bisschen vor, wenn man dann ein Kind hat, dass dann diese Frage weiterläuft,
Wie
so
eine
ungefähr,
kaputte,
ne?
genau, wie eine kaputte Schallplatte, die wird dann irgendwann so nach 2, 2,5 Jahren wird die aufgelegt, von außen, oft aber auch tatsächlich so als inneres Gefühl, das jetzt tun zu müssen, weil drumherum sozusagen alle in die zweite Runde gehen, ja. Und ich habe es tatsächlich immer wieder als nebenbei Smalltalk-Thema erlebt. Also, weiß ich nicht, im Kindergarten, ich sehe, dass eine Mutter aus der entschuldige, Kita-Gruppe offensichtlich schwanger ist, gehe natürlich rüber, sagt, na, wie geht's? Und herzlichen Glückwunsch, ja, danke schön, ne? Bauchstreicheln, happy, happy. Und bei euch, und diesen Twist habe ich irgendwie nie verstanden. Warum kann ich nicht einfach herzlichen Glückwunsch sagen? Das ist, wenn ich dir zum Geburtstag gratuliere, fragst du ja auch nicht direkt, und wann hast du Geburtstag? Also kannst du machen, aber in den seltensten Fällen, das Geburtstagskind da sagt dann einfach Danke und oh schön und oh, dass du an mich gedacht hast, lieb. Und dann ist der Keks gegessen. Nur in dieser Unterhaltung ist dann immer so dieses und bei euch.
Ja,
Es ist schon übergriffig. Und wenn man dann da steht und sagt, nö, also nö, wir nicht. Muss nicht. Ist in Ordnung so.
aber ich glaube, oder wie erlebst du das? Ich glaube, dass dann ja auch manchmal wirklich vielleicht so ein paar Zweifel auch kommen, ne? Also, obwohl man sich vielleicht als Person selber sicher ist, so, ich möchte gerne ein Kind, wir haben jetzt ein Kind und für uns ist das jetzt abgeschlossen, gerade aktuell, dann, macht es ja was, ne? Wenn man jetzt irgendwie von allen Leuten immer wieder und wann und genau, dann sieht man noch bei allen anderen, ach, da kommt jetzt noch und sowas. Hast du das jetzt für dich persönlich als sehr klar, dass für dich klar war, okay, es bleibt bei einem Kind oder kommt man dann so ins Schwanken in so ein, ist das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ist das doch nicht richtig, was wir hier tun? Oder wie hast du das so erlebt?
Ich nie, weil ich ein glückliches Einzelkind war. Und ich weiß aus Unterhaltungen und auch aus meiner Community, die wirklich ganz, ganz zauberhaft ist. Ich muss jetzt einfach mal meine Community loben, weil das wirklich alles wirklich alles ganz zauberhafte, offene Menschen sind, die mit sehr viel Vertrauen mir Nachrichten schreiben und ihre Gefühle mitteilen. Und es gibt Menschen, die als Einzelkind groß werden und sagen, ich habe mir einen Geschwister gewünscht. Und dieses Gefühl können wir nicht negieren. Umgekehrt gibt es aber auch, so wie mich und auch viele andere, Einzelkinder, die sagen, mir hat nie etwas gefehlt. Und deswegen ist auch kein Zweifel da, dass meinem Einzelkind etwas fehlen könnte. Also es hat sehr viel mit der persönlichen, mit dem persönlichen individuellen Aufwachsen zu tun. Umgekehrt, wenn man Paare hat, die selbst Geschwister haben und da gute Erfahrungen haben, ja, gute Begleitung durch die Eltern erfahren haben, dort keine, sage ich mal, überbordende, starke Geschwisterrivalität sozusagen immer noch auch im Erwachsenenalter brodelt. Du kennst es sicherlich auch aus deiner Arbeit, dass das auch oft eine Rolle spielt. Dann hat das natürlich auch einen Einfluss darauf, ob und wie viele Kinder man sich selbst vorstellen kann. Das ist die romantische Seite. So, die andere ist aber auch eine, die nicht mehr so romantisch ist. Das erste Kind ist immer wirklich eine Liebesentscheidung. Ne? Man hat den Partner, die Partnerin gefunden und dann möchte man sozusagen dieses Band noch ein bisschen enger ziehen, stärker festigen, ja, in der Gesellschaft nochmal anders legitimieren, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen und dann bekommt man ein Kind miteinander. Das ist eine Liebesentscheidung. Ein zweites Kind oder auch ein drittes Kind ist mitunter wirklich auch nochmal mit dem Abfragen der persönlichen Ressourcen verbunden. Also mitunter gar nicht mehr leider so romantisch. Ja, also wie sieht es finanziell aus? Wie sieht der Wohnraum aus? Wie sind wir emotional aufgestellt? Was für ein Temperament hat unser erstgeborenes Kind? Ja, und die Frage ist völlig legitim, bevor man ein weiteres Leben erschafft. Finde ich völlig in Ordnung. Finde ich nicht eigenartig oder seltsam oder sonst irgendwas, sondern finde ich extrem vernünftig. Und in diesem Struggle sind tatsächlich nicht wenige Eltern zu sagen, ach, so, Babys sind süß, Babys sind toll, ich hatte eine schöne Schwangerschaft und ich würde gerne, und dann gibt es so ein paar Abers. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich habe meine Schwangerschaft nicht als schön erlebt oder ich habe die Geburt nicht als schön erlebt und ich bin, ne, was ja auch oft sehr schambehaftet ist, ich bin keine Babymutter, ich finde die Zeit mit einem Kleinkind erst so richtig toll. So, ja? Und dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung beziehungsweise ein anderer Blickwinkel darauf, ob man ein weiteres Kind bekommen möchte. Und mir war wichtig, mit meinem Buch nicht Werbung zu machen im Sinne von, jetzt bekommt alle Einzelkinder, ja, und hört auf, mehrere Kinder zu kriegen. Das ist nicht die Message meines Buches und das war auch nicht mein Ziel, als ich geschrieben habe, sondern mein Wunsch ist es, im besten Fall, man liest mein Buch und wird für sich etwas klarer bei dieser Frage und erkennt vor allen Dingen auch, dass Einzelkinder nicht so defizitär sind, wie sie in der Gesellschaft dargestellt werden, wie sie mitunter auch, da sind wir wieder bei den Generationenkonflikten, ne, bei Verwandten, die auch immer negativ dargestellt werden und dass es einem Kind ohne Geschwister sehr gut geht und Geschwister kein Must-Have sind wie, weiß ich nicht, was gibt es denn überhaupt für ein Must-Have, was ein Kind unbedingt haben muss, weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt nicht irgendwie so dieses, oh Gott, wenn das jetzt kein Geschwister kriegt, dann können wir das gleich irgendwie entsorgen, das kann ja dann nichts werden. Ja, so darum ging es mir einfach, denn wir haben natürlich auch mit das Thema Fruchtbarkeit ist auch ein großes bei Paaren, ja, so beim ersten Kind, oft auch beim zweiten Kind, wenn sich zum Beispiel die erste Schwangerschaft sehr selbstverständlich und natürlich eingestellt hat, die zweite auf sich warten lässt. Diese Paare haben einen unglaublichen Leidensdruck. Auch oft wegen der großen Frage, ist das sehr schlimm für mein Kind, wenn es kein Geschwister hat, wenn alle anderen drumherum doch Geschwister kriegen. Und da soll dieses Buch, hoffe ich zumindest, ein bisschen entlasten.
Ja, mir fällt jetzt gerade ein, bei einer Freundin von mir, die hat auch nur ein Kind, so meine ich das gar nicht, hat ein Kind, ganz bewusst und die wollen auch nur eins. Mhm. Und da ist es halt so, dass die Tochter jetzt immer sagt, sie will ein Geschwisterchen. Ja. Und das stelle ich mir jetzt persönlich schon irgendwie herausfordernd vor. Ich meine, natürlich macht man jetzt nicht extra ein Kind, weil das kleine Kind sagt, ich will aber auch ein Geschwisterchen. Aber ja, irgendwie, ich kann mir schon vorstellen, dass das bei manchen dann was hinterlässt, oder? Sehr. Erlebst du sowas auch?
Sehr, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und gehe ich auch im Buch ganz bewusst drauf ein. Das war mir auch wichtig. Und gleichzeitig müssen wir eben wirklich im Hinterkopf behalten, ne, Geschwister, Hunde, Welpe, was weiß ich, ja, so dieses, das sind so spontane Dinge im Sinne von, ich war jetzt bei einer Freundin, die haben da dieses Meerschweinchen, ich will jetzt auch ein Meerschweinchen, ja, und wie würden wir mit diesem Wunsch sozusagen umgehen, weil so ein Geschwister ist keine kurzfristige Angelegenheit und es gibt keinen Retourenaufkleber und ich finde, da darf man sehr authentisch sein. Wenn man natürlich da selbst eine innere Wunde spürt und sagt, ich würde auch gerne, mein Schatz, und wir versuchen das jetzt schon seit 3 Jahren und es funktioniert nicht und ich bin selbst so traurig und jetzt sprichst du es auch noch an, das ist unbeschreiblich schwer und das bricht mir auch das Herz, wenn man in einer solchen Situation ist. Und trotzdem ist es völlig in Ordnung, kindgerecht, ne, altersgerecht zu erklären, warum es kein Geschwister geben wird. Und gleichzeitig finde ich es auch immer interessant zu erfahren, warum man ein Geschwister haben möchte. So, also ist das gerade ein Kindergartentrend, weil da gerade just, ne, irgendwie ganz viele Geschwisterbabys auf einmal durch die Gegend laufen. Eine Nachricht, die ich mal dazu bekommen habe, aus meiner, wie gesagt, sehr wundervollen Community war, dass dieses Kind, das gesagt hatte, es möchte ein Geschwister, jemanden zum Fernsehgucken haben möchte. Und ich fand das so unfassbar goldig und die Mutter natürlich auch, weil ich mir dann diesen, ne, du weißt schon, diesen Baby-Baby-Säugling vorgestellt habe, der dann da liegt und nichts von der Fernsehsendung mitbekommt. Sehr lange nichts von diesen Fernsehsendungen mitbekommen wird und irgendwann diese Fernsehsendung auch nicht mehr mitbekommen kann, darf, weil er zu klein ist und das einfach noch zu heftig ist. Aber das sind eben, ne, das ist halt das Interessante dabei, rauszuhören, was möchtest du denn? Okay, gut, ne, Spielgefährten, muss ich vielleicht da irgendwie ein bisschen mehr Zeit investieren und Playdates organisieren? Muss ich häufiger mit meinem Kind auf den Spielplatz, ja, damit es da irgendwie Kontakte knüpfen kann? Wäre vielleicht auch natürlich immer je nach Alter, ne? Ein Tanzkurs, Turnen, ja, irgendein Hobby jetzt sinnvoll zu starten, um sozusagen parallel zum Kindergarten und den Freundschaften, die sich dort so langsam sukzessive entwickeln, noch eine Alternative sozusagen zu schaffen. Und das hilft wahnsinnig, weil man dann nicht so in diesem dumpfen Gefühl ist von, ich kann dir das nicht geben, was du jetzt hier an mich adressierst, hinzu, aber das ist das Bedürfnis dahinter, hinter dieser Aussage. Ja, aber damit kann ich was anfangen. Da kann ich etwas tun und da kann ich dir einen Vorschlag machen und dann können wir miteinander überlegen, was dir davon gut gefällt.
Ja, das finde ich gut. Ich finde aber auch so diesen Vergleich, also für die Erklärung mit einem Kind, mit einem Welpen gar nicht so schlecht, weil das wirklich so, genau, von Kindern ist das ja viel abstrakter, ne, wenn die jetzt sagen, ja, ich will auch ein Geschwister. Die wissen ja überhaupt nicht, was sie sich wünschen da in dem
Nein.
Moment, ne?
Nein,
und das so irgendwie sich selber, weil das piekst wahrscheinlich halt viele einfach sehr an, dieses
ja,
Thema, ne? Weil sie sich selbst Gedanken gemacht haben, weil sie vielleicht selbst unsicher sind oder
ja,
sich vielleicht eigentlich total sicher sind, aber jetzt sagt das Kind das, oh Gott, und also so, ne? So stelle ich mir das irgendwie vor, aber wenn man das dann für sich mal übersetzt, wirklich mit, genau, mit einem Welpen oder mit was auch immer,
genau,
dann ist das vielleicht nicht mehr unbedingt so emotional beladen und dann kann man vielleicht ein bisschen neutraler draufblicken und dann halt diesen Weg gehen, so was steckt denn dahinter,
ja,
ne?
Ja, richtig. Ja, das sollte man im eigenen Interesse der Psychohygiene, sollte man das auf jeden Fall machen. Und das kann auch sein, dass das irgendwann dann vielleicht später nochmal aufpoppt. Ja, also ich kann einfach nur sagen, wie es bei meinem Kind war, als die Geschwister kamen. Das war der Moment, in dem mein Kind mir gesagt hat, dass es auf gar keinen Fall ein Geschwister möchte. Und auch das ist schwierig, wenn man so überzeugt ist, wie ich oder wie wir, wie mein Mann und ich, dann ist das fein. Dann sagen wir, ja, Schatz, ist alles gut. Ja, so. Und trotzdem, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also es kann ja auch immer mal ein kleiner Unfall, ein kleiner süßer Unfall passieren, ja, so,
Ja.
also, ne, wir haben gut aufgepasst, ne, aber das kann immer mal wieder passieren und auch darauf muss man sich einstellen und das auch gut begleiten, ja, und es gibt einfach auch, das wirst du sicherlich auch aus deiner Arbeit wissen, es gibt Geschwisterbeziehungen, die sich nicht als das entpuppen, was sich Eltern darunter vorgestellt haben. Also es gibt, ne, es gibt ja auch so eine Vorstellung von Beziehungen oder von Vorstellungen von einem Leben, das wir führen mit unseren Kindern, mit einem Kind, mit zwei, mit drei, mit fünf, ist ja im Grunde egal, ja, welches Bild wir da sozusagen für uns heraufbeschwören, das wir für uns richtig und gut und schön finden. Und wenn das dann nicht so stattfindet, wie unser inneres Bild das sozusagen geplant hat, dann kann das auch sehr herausfordernd sein, auch für unsere Kinder und auch, wenn die halt nicht dann langfristig so auf diese neue Familienkonstellation reagieren, wie wir uns das vielleicht gewünscht oder ausgemalt haben.
Total. Also das erlebe ich sehr, sehr oft. Und das hat aber ja auch generell irgendwie immer was mit Erwartungen zu tun, ne? Also so, was habe ich
Absolut.
so für Erwartungen
Absolut,
und
ja.
wie sehr, ich sag mal, beharre ich da auch drauf, ne? Weil klar kann man irgendwie sich das schön ausmalen und
Ja.
aber irgendwie, ne, muss man ja trotzdem gucken, was sind das so für Menschen, die da in unser Leben treten und genau, und was passiert da so in den Beziehungen, ne?
Richtig,
Was
richtig.
glaubst du denn, was so die größte Herausforderung für Einzelkindeltern sein kann?
Also, der Grund, warum manchmal behauptet wird, es wäre vielleicht gut, dass ein Einzelkind ein Geschwister hat, sind einmal soziale Kompetenzen. Da kann ich jedes Elternteil beruhigen. Es gibt keine Studie, die nachweist, dass Einzelkinder weniger kompetent sind als Geschwisterkinder. Und das andere ist, und da sind wir wieder bei den inneren Bildern, dass sie sozusagen einen Partner in Crime haben und die Eltern sozusagen etwas entlasteter sind, weil die Kinder schön zusammenspielen.
Ich
Und
glaube,
das
das kann ja
wäre,
jeder unterschreiben, dass es nicht so ist.
genau, richtig, ganz genau. Und obwohl wir das wissen, obwohl das in vielen klugen Ratgebern beschrieben steht, ereilt es die Eltern irgendwie nicht so, weil sie es doch irgendwie immer noch so für sich
So
glauben,
hoffen, ne?
so
So, also
hoffen,
so ne,
genau.
so ne.
Genau, so. Das heißt, was ist die Herausforderung für Eltern von einem Kind? Wir bleiben lange die Spielgefährten unserer Kinder, egal wie viele Kinder wir haben. Weil entweder wir sind dann immer noch die Spielgefährten von zwei Kindern oder wir sind die Mediatoren von unseren zwei Kindern ohne Spielen oder vielleicht dann danach spielen. Vielleicht, wenn die Stimmung nicht kippt. So. Das heißt, der Mental Load ist bei Kindern, egal wie viele man hat, in einem gewissen Alter, ja, also Baby, Kleinstkind und Kleinkindzeit, ziemlich hoch. So, das ist einfach Fakt. Und was kann man tun? Man kann, ne, auf den inneren Akku achten, man kann, ne, ein bisschen organisieren, man kann ein bisschen besser strukturieren, aber grundsätzlich ist die Zeit mit einem kleinen Menschen eine herausfordernde, anstrengende. Und das müssen wir auch sagen dürfen. Deswegen ist das Schlimmste, was ein Kind Familien passiert, zu sagen, ihr habt ja nur ein Kind. Das ist einfach, ne, somit das Schlimmste, was man sagen kann. Also wir sind lange Spielgefährten unserer Kinder. Und es gibt ja sehr viele BloggerInnen, die sehr offen darüber schreiben, dass sie nicht gerne spielen, dass sie nicht gerne Rollenspiele machen, ja, so. Und dann geht es eben immer darum zu schauen, aber was kann ich mir denn jetzt mit diesem Kind diesen Nachmittag vorstellen? Und das wird dann gemacht. Und das ist dann für dieses Kind auch schön, ja, so. Und da darf man sich, glaube ich, auch selbst so ein bisschen, die Last von den Schultern nehmen, da vermeintlich nicht irgendeinem, wie auch immer, gearteten Anspruch genügen zu müssen. Ja, so. Das, was Nora Imlau ja auch immer so schön sagt, gut genug. Wir sind alle gut genug und wir sollten uns das einfach gegenseitig immer wieder auch sagen. Die andere Sache ist natürlich die in der Kommunikation mit meinem Kind. Ich kreiere ein offenes Haus. Also, wenn du Freunde hast, die zu Besuch kommen wollen, dann können die gerne kommen. Ja, es gibt so ein paar Ausnahmen, weswegen das nicht funktioniert. Arbeit, Termine, Oh Schatz, also jetzt ne, bei einem großen Schulkind, ach, da ist diese Englischklausur und irgendwie, ich sehe das nicht, aber gerne, wenn die Klausur geschrieben ist. Aber vorher sollten wir die Nachmittage miteinander ausruhen und wenn, dann üben. Ja, so. Also da auch wirklich einfach so viel Interaktion mit anderen Kindern auch einfach in den eigenen vier Wänden ermöglichen. Meine Erfahrung ist, Geschwisterkinder kommen sehr gerne zu uns zu Besuch. Da ist nämlich das kleine Geschwister nicht dabei oder das größere.
Ja.
So, ja. Genau, aber das sind wirklich tatsächlich so die zwei Dinge, wo ich sage, aber das haben wir alle miteinander gemeinsam. Da können wir uns alle sozusagen gegenseitig die Hand reichen und sagen, Zeit mit Baby, Zeit mit Kleinkind ist herausfordernd, Autonomiephase ist herausfordernd. Ja, so Wechsel von Tagesmutter zu Kita oder von Kita in die Schule ist herausfordernd. Ende. Egal, wie viele Kinder wir haben.
Ja, absolut. Absolut. Trotzdem erlebe ich es halt oft, ne, dass genau, dass Eltern dann irgendwie, die dann noch ein Kind kriegen, dann sagen, oh Gott, wie konnte ich es mit einem anstrengend finden? Also ich verstehe sozusagen auch den Gedanken
Ja.
von denen, die dann mehr Kinder haben.
Ja.
So,
Ja.
aber Fakt war ja, sie haben es auch anstrengend gefunden mit einem.
Ja,
Also, ne,
klar.
das ist so, es verschiebt
Natürlich.
sich, glaube ich, einfach nur so dieser Blick, dass man irgendwie mit einem mal denkt, okay,
Natürlich.
irgendwie muss es doch vorher leicht
Natürlich.
gewesen sein, aber war es natürlich auch nicht, ne? Also es ist so,
Nein.
ja,
Nein.
es verschiebt sich dann irgendwie der Blick, aber absolut, Kleinkindzeit, Babyzeit, machen wir uns nichts vor, ist wahnsinnig herausfordernd und anstrengend und nervenzehrend. Jetzt hast du quasi damit ja auch schon ein bisschen Mythen angepackt, ne, die so irgendwie kursieren. Also so, mir fällt sofort ein, Einzelkinder können nicht teilen, ne, so solche Geschichten, ne, lernen es nicht zu teilen, bekommen alles, was sie wollen. Keine Ahnung, was gibt's denn da noch für Klassiker? Du hast doch bestimmt noch ein paar in
Ja, genau.
petto.
Also das sind tatsächlich so die härtesten, also dass sie wirklich tatsächlich die erforderlichen Social Skills nicht vermittelt bekommen und deswegen eine Zumutung für unsere Gesellschaft sind. Das ist, wenn man prozentual sieht, wie viele Einzelkinder es gibt und wie viele Geschwister, Menschen mit Geschwistern es gibt, ist das natürlich absurd. Ja, so, also wenn man sich das in Relation
Total.
anschaut. Und es ist auch tatsächlich, es ist nicht belegbar. Also es ist wirklich ein Mythos, der nicht, der in Studien nicht zu belegen ist. Und er rührt sicherlich auch, also ne, aus ganz alter Zeit sozusagen. Die ersten Studien, die ja gemacht wurden, waren ja Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, als dann auch so das erste Mal Fragebögen aufkamen. Ja, es war irgendwie ein ganz neues Medium. Aber es kommt dann halt eben immer auch quantitativ darauf an, was für Fragen du stellst. Ja, und Stanley Hall, ein anerkannter Psychologe, der sich wirklich auch mit kindlicher Entwicklung beschäftigt hat, hat das dann mal so angepackt und hat gedacht, na, dann versuche ich mal irgendwie so ein bisschen empirisch irgendwie kindliches Verhalten mal in ein Studiendesign zu gießen und hat dann die unsägliche Frage oder Aufgabe gestellt in seinem Fragebogen, nennen Sie uns mal irgendwie alle möglichen seltsamen, abnormen, creepigen Kinder, ja, so, und beschreiben Sie die mal und dann sagen Sie mal irgendwie, was die irgendwie so gemein haben. Und das wurde an Lehrer im ganzen Land geschickt in den USA. Und allein eine Lehrerin hat irgendwie über 20 Fragebögen dazu ausgefüllt. Und rauskam halt, dass das unter anderem, aber auch da nur ein kleiner Prozentsatz, halt Einzelkinder sozusagen völlig aus der Norm sozusagen rauslaufen. Aber das war ja nicht empirisch, sondern das war total subjektiv. Ja, das ist, als würden wir beide im Kleidungsgeschäft stehen und du sagst, hey, diese Bluse, und ich sage, ja. Sie muss dir gefallen. Ja, und aller Welt würde ich sagen, die Alexandra, die hat sich eine, oh Gott, hat die sich eine scheußliche Bluse ausgesucht. Ja, so. Und dann rennt die, und dann ist die Schlussfolgerung, dass die ganze, ne, dass dein ganzer Freundeskreis durch die Gegend rennt und sagt, die Alexandra hat sich eine scheußliche Bluse gekauft, statt mal zu sagen, ich gucke sie mir selber an und sage, das ist voll Alexandras Stil und das passt total gut zu ihr. Ja, so. Also
Ja,
Objektivität,
total.
Subjektivität. Oh Gott, so. Aber damit war sozusagen empirisch, das Kind in den Brunnen gefallen und das hat sich sozusagen verselbstständigt als, okay, gut, das ist jetzt hier gesetzt. Ja? Und dementsprechend hat das sozusagen, es war ja auch gesellschaftlich so, bevor es die Pille gab, bevor es überhaupt emanzipatorische Bewegungen gab, ja, waren Frauen die Personen, oder? Die Kinder bekommen haben. Und zwar nicht wenige. Aber nicht, weil sie es wollten oder weil sie es cool fanden, hohe Kindersterblichkeit, sondern einfach, weil das nun mal biologisch passiert, wenn man sich in einer Beziehung oder wie auch immer, ne, wenn man, ne, wenn man, wenn man, wenn man miteinander sozusagen ins Bett geht. Also das war die Schlussfolgerung, aber keine freiwillige Entscheidung. Und wenn man mit Einzelkindern dann in diesen Jahrzehnten zu tun hatte, dann hing das immer damit zusammen, dass dieser Familie mit diesem Einzelkind offensichtlich etwas passiert war, nämlich dass der Vater die Familie verlassen hat oder gestorben ist oder die Mutter verstorben ist. Und dann war das natürlich auch in diesen Zeiten auch wirklich ein sozialer Abstieg. Und dass das dann natürlich auch zu einer Form von Kleinkriminalität geführt hat, dass die Kinder, was weiß ich, Essen geklaut haben. Ja, so. Und dann die Kombination aus, ist ein Einzelkind, ist nicht sozial und klaut auch. Ja, so. Und so wurde das halt immer weiter gesponnen, aber nie tatsächlich empirisch erhoben. Ja, so. Das passierte dann tatsächlich schwerpunktmäßig mit der Amerikanerin Toni Fervo in den 80ern, die selbst Einzelkind ist und höchstwahrscheinlich die gleiche Intention hatte, wie ich jetzt mit dem Buch mal zu sagen, ey Leute, also ich bin Einzelkind, ich bin jetzt echt nicht so aus der Art geschlagen, ich bin schon ganz okay, ja, so. Die hat dazu sozusagen dann geforscht und auch Studien rausgebracht und sozusagen alles widerlegt, was an Legende in der Welt war. Thomas von Kürty als deutsches Pendant 1989 mit seiner großen Studie zum Thema Einzelkinder, genau das Gleiche, ja, so. Und dann müsste es ja eigentlich gut sein, aber wie ja auch bei dem Thema Generationenkonflikte, Oldie but Goldie, ja, die Sachen werden halt nicht alt und immer wieder aufgekocht und es ist so ein bisschen wie Wasser treten, aber ich meine das jetzt total im Positiven, weil ich habe ja die Argumente sozusagen aus der Hand. Und damit ist es okay. Man muss es einfach tatsächlich in die Welt tragen und das machen wir zwar ja jetzt auch. Genau,
Ja,
aber
total, so machen wir es.
gegen Mythenbildung anzukommen ist nicht leicht, aber das kennen wir ja beide.
Ja, das kennen wir. Und es ist ja wirklich krass, wie es sich irgendwie hält, ne? Obwohl ich sagen muss, man kann ja Social Media verteufeln, wie man will. Social Media trägt aber halt auch dazu bei, dass es irgendwie so ein bisschen schneller passiert, ne? Also dass
Absolut.
man schneller sozusagen jetzt mitbekommt, okay, das ist jetzt Bullshit und das ist Quatsch
Ja.
und das ist nicht mehr up to date. Und
Ja.
jetzt auch so die Erklärung, die du gerade so geliefert hast, wie das entstanden ist. Es macht ja total Sinn sozusagen. Also dass einfach wirklich sowas von veraltet ist und dass es aber einfach früher auch anders war, ne?
Ja.
Also ja, total. Oder auch, ich weiß nicht, viele Familien hatten ja auch einfach super viele Kinder damit, die mitarbeiten konnten und so. Also es
Richtig.
waren einfach
Als
andere Lebens,
Arbeitskraft. Ja,
genau, es
genau.
waren einfach andere Lebensumstände, ne?
Ja.
Und heute leben wir ein Glück anders und freier und ja, können bestimmte Entscheidungen, nicht alle, aber viele halt selber
Viele.
treffen. Und das,
Richtig,
genau,
richtig.
das ist echt wichtig und gut. Und dein Buch wird auf jeden Fall auch dazu beitragen. Oh, es freut mich sehr. Wenn du jetzt noch so eine Sache den Hörerinnen mitgeben könntest, zu deinem Thema, was wäre das?
Ich finde es ganz wichtig, wenn wir das Gefühl haben oder uns die Frage stellen, ob wir ein weiteres Kind bekommen möchten oder nicht, dass wir uns unser Kind anschauen, so wie es ist, und unser Leben anschauen, so wie es ist, und das bezeichne ich wirklich als Prozess, ja, und nicht als Ad-hoc-Moment, und dass wir uns einfach ganz ehrlich fragen, ob uns etwas fehlt und was uns fehlt und inwieweit uns etwas als Familie fehlt, ja, wenn wir unser erstgeborenes Kind nicht so defizitär betrachten, wie die Gesellschaft es mitunter suggeriert, ja. Das finde ich nämlich sehr, sehr wichtig, damit die Entscheidung, ob es ein Einzelkind oder ein Kind ohne Geschwister, die Bezeichnung finde ich viel schöner als Einzelkind. Also ob es ein Kind ohne Geschwister bleibt oder weitere Geschwister bekommt, bekommt dann sozusagen eine andere Wertigkeit. Wirklich zu einem Kann als zu einem Muss. Denn das wird nämlich sonst sowohl dem Erstgeborenen als auch dem Zweitgeborenen nicht gerecht, denn es ist nicht die Aufgabe eines zweiten Kindes, irgendwie erzieherisch auf das erste einzuwirken. Das ist auch einfach nur ein Baby, das da liegt und geliebt werden möchte, ja. Und für das Erstgeborene hat es natürlich auch Konsequenzen, positive, ja, sicherlich, aber auch herausfordernde. Das müssen wir uns einfach bewusst machen. Also, wie gesagt, ne, einem Einzelkind geht es gut. Einem Einzelkind fehlt nichts, ne? Es fehlen keine Geschwister. Es darf Geschwister haben, wenn wir das möchten, wenn das möglich ist. Aber es geht ihm auch gut ohne.
Das ist schön, genau. Schöne Endworte. Wer jetzt noch mehr zu dem Thema ja, wissen möchte und sich noch ein bisschen mehr Stärkung abholen möchte, der kann gerne in dein Buch reinlesen. Es ist ja auch ja, jetzt schon erhältlich, wenn die Folge rauskommt. Und genau, wir nennen es nochmal mein fabelhaftes Einzelkind. Und ja, ich wünsche allen auf jeden Fall viel Spaß, da reinzulesen. Das ist ja auch, vielleicht hast du jetzt auch diese Folge gehört und denkst dir so, boah, ja, das war jetzt sehr viel eigener Wunsch, ne? Also eigener Wunsch nach Einzelkindern. Natürlich gibt es da auch Situationen, wo es einfach nicht der eigene Wunsch ist, wo es schwierig ist. Und wenn du dir da denkst, boah, irgendwie ist es schwierig, dann hol dir da gerne Unterstützung. Damit bist du auch nicht alleine. Vielleicht ja, gibt es da irgendwann mal eine andere Podcast-Folge zu. Aber ja, jetzt erstmal genau ins Buch reinschauen und hören. Und ja, liebe Anna, danke, dass du da warst und uns einen Einblick gegeben
Vielen Dank, Alexandra.
hast. Tschüss.
Tschüss.